Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, guten Morgen. Schön, zusammen zu sein, miteinander Lobpreis zu machen und auch mit euch das Wort Gottes zu teilen. Und für mich ist es so, nichts sozusagen, der Prediger steht hier vorne und die anderen sind nur die Zuhörer, sondern für mich gehört alles zusammen. Und deswegen finde ich es so schön, vielleicht ist bei uns im deutschen Raum nicht so üblich, aber ich finde es toll, wenn in anderen Gemeinden es üblich ist, auch ein Feedback zu geben oder sowas. Und das kann in verschiedener Form sein. Also ich finde, wir machen gemeinsam. Der Lobpreis, es ist ein Kontinuum. Also es geht los mit der Begrüßung, dann geht es weiter mit dem Lobpreis. Und die Predigt soll nichts anderes sein als ein Lobpreis Gottes. Und deswegen gehört das alles zusammen und machen wir das gemeinsam. Ja, ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, wo ich glaube, das befällt uns alle dann und wann. Das Thema heißt, Gott weiß, was du brauchst. Das ist die Fortsetzung von unserer Reihe, ja, was Gott dir verspricht, die Verheißungen Gottes. Und ich will es immer so sagen, wir sind da in guter Gesellschaft. Mit guter Gesellschaft meine ich zum Beispiel dieses berühmte Ehepaar Abraham und Sarah. Und ich denke, das steckt in uns allen so ein Stück weit drin. Ich spreche von der Angst, dass Gott nicht registriert, wo drin wir stecken. Dass Gott nicht so genau weiß, was uns bewegt. Mit einem Wort, die Angst, irgendwie zu kurz zu kommen. Und ich glaube, je mehr wir umgeben sind und bombardiert werden mit Ansprüchen aus dieser Welt oder mit Scheinwirklichkeiten, die uns präsentiert werden in irgendeiner Form, was wir alles brauchen und was wir alles haben müssen und was wir alles können müssen, umso mehr, die höher diese Diskrepanz ist zwischen unserem Selbst, wie wir uns fühlen und was wir können und dieser scheinbaren Wirklichkeit, umso mehr zerreißt uns das vielleicht manchmal und wünschen wir uns, ja, dass es doch anders ist, dass Gott doch sieht und dass Gott doch hilft. Ja. Und das war selbst damals, vor tausenden von Jahren, bei Abraham und Sarah. Selbst ihn, den Abraham, der beim Anblick der Sterne ja so vertrauensvoll reagiert hat und Gott geglaubt hat, selbst ihn traf diese Angst. Er wartete jahrelang mit seiner Frau auf den verheißenen Nachkommen, auf ja, sein Kind. Und ja, als nach 10 Jahren seine Frau immer noch nicht schwanger geworden ist, da hat es ihn gepackt, da hat es beide gepackt. Und wir kennen die Geschichte. Er nahm die Dinge selbst oder beide nahmen die Dinge selbst in die Hand und scheiterten letztendlich. Und alles, was passiert ist, er brachte Unfrieden in seine Familie und Chaos, ja, so wie es halt so ist, leider auch in diesen Dingen. Es lag nicht der verheißene Segen Gottes auf dieser Verbindung mit der Magd und auch nicht auf dem Kind, was entstanden ist. Es sollte ein anderer Nachkomme sein, es sollte der Verheißene sein, der aus der Kraft und der Gnade Gottes gezeugt und geboren werden sollte. Und ich wollte einfach nur zeigen, wir sind mit unserer Angst, wir sind mit unseren Sehnsüchten da nicht alleine und ja sozusagen in guter Gesellschaft. Und deswegen lautet die Botschaft, Gott weiß, was du und was ich brauchen. Ich will so ein bisschen die Fortführung machen, vielleicht mich beschäftigt immer wieder oder hat auch schon vor diesem Jahr unsere Jahreslosung beschäftigt. Ja, ich bin ein Gott, der dich sieht, El Roy. Und ich glaube, das ist einfach nur die logische Voraussetzung. Wenn Gott uns sieht, dann weiß er natürlich auch, was uns beschäftigt. Und darum soll es heute gehen. Und dann weiß er auch, was wir benötigen. Ich denke, viele Menschen, die Gott nicht kennen oder die Bibel nicht ernst nehmen, die glauben nicht, dass Gott ein guter Gott ist. Aber wenn wir in die Geschichten der Bibel reinschauen, dann erkennen wir, Gott ist weder ein gleichgültiger Gott noch ein böswilliger Gott, der uns nicht geben will, was wir brauchen. Und Gott ist sogar zu den Menschen gnädig, ja, die ihn abgrundtief enttäuschen. Ich spreche von dem ersten Ehepaar der Bibel, das nächste Bild, projiziert von Adam und Eva. Die beiden lebten im sprichwörtlichen Paradies. Was kann es Besseres geben? Sie hatten alles, was man zum Leben braucht. Sie hatten exzellentes Essen. Da steht in der Bibel, ja, begehrenswerte Früchte, also exquisit auf jeden Fall. Sie hatten eine traumhafte Umgebung, schöner, wie man sich es in keinem paradiesischen Urlaub vorstellen kann. Und sie hatten einen, ja, maßgeschneiderten, um nicht zu sagen maßgetöpferten Partner, der mit ihnen durchs Leben gehen sollte. Eigentlich alles vorhanden, was man so sich vielleicht erträumt für sein Leben, gell? Und trotzdem hat auch sie diese Angst befallen, dass, ja, das ist da irgendwas, mir fehlt was oder Gott sieht nicht richtig, ja, was ich brauche. Beide haben versagt und haben Gott hintergangen, indem sie sein Gebot übertreten haben. Und Gott zieht die Konsequenzen, er muss die Konsequenzen ziehen. Er schickt sie, er muss sie aus dieser paradiesischen Umgebung hinausschicken. Aber was ich sagen will, trotz dieser Enttäuschung war Gott ein Gott, der wusste, was sie brauchen. Er hat sie nicht verlassen letztendlich. Also er hat ihnen die Lebensgrundlage nicht entzogen. Er hat ihnen trotzdem diese Erde zur Verfügung gestellt. Er hat ihnen den Auftrag nicht entzogen, den sie haben sollten, nämlich diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Natürlich mit Widerständen, die wir alle in der Arbeit haben und diese Disteln und Dornen, die uns zu schaffen machen. Und er hat trotzdem gesagt, füllt diese Erde. Er wollte nicht, dass sie allein sind, sondern dass sie Nachkommen haben und eine Familie, wenn auch unter Schmerzen. Und ein ganz kleines Detail, was mich so fasziniert, dass Gott wusste, was sie brauchen. Er hat sie noch nicht, sie wussten noch nicht, wie es da draußen zugeht in dieser Welt, aber er wusste, was auf sie zukommt. Und für mich ist so ein kleines rührendes Detail, was hier in diesem Bild dargestellt ist. Er hat sie versorgt mit Kleidung. Vor dem Sündenfall gab es keine Schuld und auch keine Scham. Und nach dem Sündenfall haben sie registriert, dass sie nackt sind und haben sich versteckt. Und Gott wusste da draußen, ihr braucht was, um geschützt zu sein. Ihr braucht was, um euch warm zu halten. Und Gott versorgt sie mit Kleidern aus Fellen. Und wir waren als Familie auch schon mal in so einer Höhle. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Bilder kennt, sicherlich aus den Steinzeithöhlen. Meistens sind ja Tiere dargestellt, aber es gibt ein paar Darstellungen auch von Menschen aus diesen Steinzeithöhlen, und da ist ziemlich gut zu erkennen, die Menschen, diese, sag's mal, Urmenschen in Anführungszeichen, wie sie bekleidet waren mit Fellen. Schemenhaft ist es zu erkennen, und für mich so ein faszinierendes Detail, ja, derjenige, der das zuerst designt hat, das war Gott und hat sozusagen den Prototyp geliefert für diese Kleidung. Also es heißt, Gott wusste, was Adam und Eva brauchen würden, und er versorgt sie, obwohl sie ihn enttäuscht haben. Gott ist ein guter Gott. Und was lernen wir daraus? Wenn du das nächste Mal dich auf die Suche machst nach dem nächsten Paar Schuhe, die du brauchst, oder einer Jacke oder einer Hose, vertrau Gott, er weiß, was du brauchst. Ein weiteres Beispiel aus der biblischen Geschichte, was ich so faszinierend finde, ist der Prophet Elia. Und ja, dieser Prophet Elia, es lohnt sich da, mit dem sich ein bisschen auseinanderzusetzen. Er lebte in einer sehr schwierigen Zeit. Es ist das Nordreich in Israel, und ja, wenn man so sieht, eigentlich sind alle Könige, die da regiert haben, kriegen leider den Stempel, ja, gottlos, oder haben sich von Gott abgewandt. Das Volk war gespalten und folgten blind einem gottlosen König Ahab und seiner intriganten Frau Isebel. Die meisten gottesfürchtigen Priester und Propheten waren entweder umgebracht worden oder waren geflohen. Aber Elia hielt trotzdem den Auftrag Gottes hoch. Er wollte Zeugnis geben von dem wahren Gott. Und da kommt es zu dieser berühmten Geschichte, diesem Showdown, will ich sagen, auf dem Berg Karmel, wo also versammelt sind die Baalspriester und Elia. Und ja, die Baalspriester schaffen es nicht, ihren Altar oder Gott anzurufen und dass ihr Gott sich zeigt. Und Gott, der wahre Gott, antwortet Elia und entzündet mächtig seinen Altar und lässt das Opfer verbrennen. Und trotzdem, eigentlich müsste jetzt alles gut sein. Eigentlich ist doch der große Sieg vollbracht. Und trotzdem fällt Elia in eine tiefe Depression, muss man schon so sagen. Ja? Die nächste Folie bitte. Da heißt es, da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba und er ließ seinen Diener dort zurück. Elia ist resigniert. Warum? Er muss registrieren, dass dieser Sieg, dieser Showdown, den er erlebt hat, nicht dazu geführt hat, dass Isebel und Ahab aufgeben, sondern Isebel sagt ihm, ich werde dich verfolgen, egal wo du dich verkriechst. Ich gehe dir nach und du wirst sterben. Und er registriert, er fragt sich, war das alles umsonst, was jetzt Gott gemacht hat, was ich gemacht habe, war es nicht genug. Und er flieht in die Wüste und verkriecht sich dort. Er ist erschöpft, er ist resigniert und er ist niedergeschlagen. Und er hat sich völlig verausgabt. Vielleicht könnte man das Ganze so eine Art Erschöpfungsdepression nennen. Und dieses gottlose System regiert, will weiter regieren. Er ist so depressiv, dass er sich unter einen Strauch verkriecht und nichts mehr wissen will, sogar sterben will von Gott. Also er will nichts mehr wissen von Gott und der Welt. Alles, was er zu Gott sagt, ist nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und da kommt wieder dieser Gott, der sieht und der versorgt. Gott schickt einen Engel und er überfordert ihn nicht, sondern er kommt zu ihm hin und rührt ihn an und versorgt ihn. Er gibt ihm zu essen, er gibt ihm zu trinken und Elia steht auf, er isst, er trinkt und er legt sich wieder hin. Es ist nicht alles gut, er ist nicht sofort gesund. Das sind wir auch oft nicht. Aber Gott geht ihm nach und Gott versorgt ihn. Und Elia braucht seine Zeit. Er braucht die Zeit, um zu heilen, um zu genesen. Aber Gott lässt nicht nach. Er schickt wieder den Engel hin und versorgt ihn und gibt ihm zu essen, gibt ihm zu trinken und er ermuntert ihn. Komm, steh auf und geh. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Und das ist das Rührende, wo ich denke, Gott ist ein Gott, der nicht nur sieht, sondern der weiß, was Elia braucht und der ihn versorgt. Er hat die liebende Versorgung Gottes gespürt und geschmeckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in dieser Geborgenheit kann Elias Seele heilen. Gott geht mit in die Wüste, er lässt ihn auch nicht alleine in dieser Situation, trotz aller Zweifel. Ich denke, wir wünschen uns auch manchmal diese schnelle Heilung, wie wir es oft lesen im Neuen Testament, dass Jesus Menschen angerührt hat und sie sofort geheilt hat. Aber so handelt Gott nicht immer. Ich glaube fest daran, dass Gott so heilen kann und dass er so handeln kann. Und Gott handelt manchmal auf wundersame Weise. Steht im Psalm 31, dieser Vers 33, gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen. Und in diesem Wort wunderbar, da steckt nicht nur drin, dieses Wundersame, dass Gott ein Wunder tut, sondern auch, dass wir manchmal einfach nicht verstehen, wie Gott handelt. Also nicht nur wunderbar, sondern auch wundersam. Und ich glaube, wir müssen uns manchmal auf dieses Wundersame auch einlassen, um dieses Wunderbare zu erleben, wie Gott handelt. Auch diese unverständlichen Wege Gottes. Wir haben es nicht in der Hand, auch wann er handelt. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er sieht und dass er weiß, was wir brauchen. Ja, ein Spiel ist es. Ich habe es noch nie gespielt, aber vielleicht die jungen Jugendlichen, ich weiß nicht, wenn ihr zusammenkommt, irgendwo auf einer Party oder so, kommt wohl aus dem Amerikanischen, keine Ahnung, kennt ihr das? Oder? Das heißt irgendwie, würdest du lieber? Einfach so ein Gedankenspiel, ja? Und da geht es einfach darum, zwei Dinge zu nennen, die entweder beide völlig ekelhaft und abstrus sind oder die einfach völlig gegensätzlich sind. Zum Beispiel, würdest du lieber in einem Aufzug stecken bleiben oder würdest du lieber in einem Skilift stecken bleiben? Ja? Kann man sich aussuchen, was da jetzt besser ist. Ja? Oder würdest du lieber alleine ins Kino gehen oder lieber alleine am Tisch sitzen im Restaurant und dort alleine essen? Ja? Und dann kann man sich natürlich austauschen, ist so ein bisschen so ein Icebreaker vielleicht irgendwo, wenn man zusammen ist und sich austauscht, gerade wenn man Leute nicht so gut kennt. Vielleicht ganz witzig, keine Ahnung, je nachdem, was für Fragen man raussucht. Okay, ich hätte eine Frage an euch. Würdest du lieber im Palast wohnen oder lieber im Knast? Wer ist für Palast? Okay, wer ist für Knast? Niemand. Okay, alles klar. Genau. Die Frage geht weiter. Willst du lieber Kaiser von Rom sein oder ein Gefangener in einem von Roms Gefängnissen? Ihr müsst noch nicht antworten. Ihr ahnt es sicher, ich spreche von zwei realen Personen. Und eine Person ist schon zur Sprache gekommen in der Moderation, fand ich interessant. Bei mir geht es heute auch um den Philipperbrief, um ein paar Verse. Finde ich sehr gut. Aber ich will zuerst auf die andere Person eingehen. Und der Kaiser, um den es geht, eine berühmte Persönlichkeit, vielleicht auch manchmal ein bisschen abstrus und ein bisschen falsch dargestellt. Es geht um den Kaiser Nero. Da ist er ungefähr dargestellt. Ich weiß nicht, ob es so genau ausgesehen hat, aber es ist eine der wenigen Statuen, die übrig geblieben sind von ihm. Er ist nämlich nach seinem Tod auch dem verfallen, was so viele Herrscher, die nachher nicht mehr angesehen waren, passiert ist. Man hat möglichst alle Standbilder von ihnen zerstört oder das Andenken an ihn ziemlich vernichten wollen. Und das hat seinen Grund. Ja, Nero wurde im Jahr 54 nach Christus mit nur 16 Jahren auf Betreiben seiner Mutter Agrippa der Nachfolger auf dem Thron von Kaiser Claudius. Und man muss sagen, die ersten Regierungsjahre, die waren eigentlich recht erfolgreich. Er stand noch unter dem Einfluss, ja als Teenager, von seinen berühmten Lehrern, der Lehrer Seneca, auch ein berühmter Mann, hatte Einfluss auf ihn und auch seine Berater, wahrscheinlich auch noch seine Mutter, die da die treibende Kraft war hinter seiner Krönung nach dem Tod von Kaiser Claudius. Und er lebte seit seiner Kindheit natürlich im Reichtum, im Überfluss, mit Dienern, mit allem, was man sich nur so vorstellen kann, eben in einem Palast mit vielen Privilegien. Zum Beispiel, er ist schon mit 13 Jahren zum Prokonsul und zum Senator ernannt worden. Völlig abstrus, aber gut. Und bekannt wurde er in der Geschichte auch dadurch, dass er angeblich so ein kunstsinniger Mann war. Und er war nicht nur kunstsinnig, sondern er versuchte sich selber auch in der Kunst, hat versucht zu dichten und zu musizieren. Und ja, was nicht so gut ankam, irgendwie gerade bei den bei den konservativen Leuten damals in Rom, weil als Kaiser hat man sowas einfach nicht gemacht. Und so wird er auch immer dargestellt als ein bisschen verschroben und überheblich und der mehr von sich hielt, als er eigentlich war. Das Problem war, die nächste Folie vielleicht, seine Entwicklung. Letztendlich hat sich herausgestellt, er war ja beherrscht von Herrschsucht, von Prunksucht, ja, von Genusssucht und von Rachsucht. Ja. Das führte so weit, dass er seine Mutter umgebracht hat. Er wollte sie sozusagen, er wollte nicht, dass es öffentlich wird. Er hat sie auf ein Schiff geschickt, das er präparieren ließ, damit sie irgendwo ertrinkt auf dem Meer. Es hat nicht geklappt. Sie hat den Weg zurückgeschafft ans Ufer, aber das hat ihr nicht geholfen. Er hat sie trotzdem irgendwie umbringen lassen. Er wollte seine erste Frau verstoßen. Er hat sie umgebracht, um eine zweite Frau zu heiraten, die dann letztendlich auch gestorben ist, weil er sie so geschlagen hat, dass sie in ihrer Schwangerschaft gestorben ist. Also unfassbare Dinge, Intrigen. Und er wird auch in Verbindung gebracht, wobei das eher unsicher ist, mit diesem großen Brand Roms. Ja. Aber trotzdem, also er war ein, ja, ein schrecklicher Herrscher, man kann es nicht anders sagen, zumindest in seiner Endzeit. Und das Traurige ist, er starb mit nicht mal 30 Jahren, als er sich mit allen, die ihn politisch unterstützt haben, verscherzt hat. Und letztendlich, wie es auch so heutzutage ist, wenn das Militär gegen dich steht, wenn die Generäle dich nicht mehr unterstützen, dann hast du auch als mächtiger Herrscher ausgespielt und auf der Flucht blieb ihm nichts anderes übrig, als sich letztendlich das Leben zu nehmen. Und er ist traurig, einsam und verlassen, ja, gestorben. Und es gab nicht mal jemanden, der ihn beerdigen wollte. Es gab nur eine einzige Person. Und das finde ich in Rühr auch ein tolles Detail dieser Geschichte. Er hatte eine Geliebte, Claudia Akte hieß die, und es war eine freigelassene Sklavin von seinem Stiefvater Claudius. Und man weiß es nicht genau, aber sie war danach sehr reich, sie ist beschenkt worden, wahrscheinlich sowohl von ihrem Vater als auch von ihrem Geliebten, von Nero. Und sie hat das Geld gezahlt für eine große Beerdigung und sie hatte viele christliche Sklaven. Und man sagt, dass sie vielleicht auch zum christlichen Glauben übergetreten ist und deswegen verstoßen wurde. Und sie war die Einzige sozusagen, die aus Barmherzigkeit Nero dieses Begräbnis gezahlt hat. Also eigentlich eine traurige Geschichte. Nun zu dem Gefangenen. Ihr erratet es sicher, es handelt sich um Paulus von Tarsus. Paulus war im Gegensatz zu Nero um einiges älter, wahrscheinlich fast doppelt so alt. Und er hatte zumindest am Schluss kein so ein einfaches oder prunkvolles Leben wie Nero. An seinem Körper waren, ihr habt es vorhin gehört, die Spuren zu sehen von Entbehrungen, von Kälte, von Hunger, von langen Wanderungen auf seinen Missionsreisen, von Striemen, die er bei Bestrafungen, beim Auspeitschen bekommen hat, von Prellmarken, vielleicht auch Knochenbrüchen durch Steinigungen, die er erlitten hat. Und ja, er war krank geworden. Eigentlich, Paulus war ursprünglich auch ein wohlhabender Mann. Er stammt aus einer angesehenen jüdischen Familie in Jerusalem. Aber er hat sein gesamtes Geld letztendlich ausgegeben auf den Missionsreisen und lebte nur noch von Spenden. Ja, und am Schluss landete er, wie gesagt, in einem Gefängnis in Rom. Und es ist für mich so interessant zu sehen, die beiden haben gleichzeitig gelebt, der eine im Gefängnis des anderen und der andere hoch oben in seinem Palast in der gleichen Stadt. Aber Paulus hatte etwas, was Nero nicht hatte. Nämlich, er hatte Liebe in seinem Herzen. weil er Jesus hatte. Und deswegen zurück zu der Frage, wenn du damals gelebt hättest, römischer Bürger damals gewesen wärst, welche Wahl hättest du getroffen? Kaiser oder Knacki? Palast oder Knast? Und ich will uns alle darauf hinweisen, dass es auf andere Dinge ankommt, als das, was uns oft so vorgespiegelt wird, was uns so suggeriert wird. Vielleicht die nächste Folie. Es kommt darauf an, dass wir Geborgenheit im Herzen haben. Geborgenheit im Glauben an Gott. Und zwar in diesem Philipperbrief schreibt Paulus an seine Geschwister. Da heißt es, bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Das heißt, obwohl es ungemütlich war, obwohl es er nicht so bequem hatte wie ein Nero, er hat sich trotzdem geschützt, er hat sich trotzdem geborgen gefühlt. Und das ist das, was wir uns sagen müssen und uns ermuntern müssen. Mensch, auch wenn wir nicht das haben, was andere vielleicht haben, obwohl es uns natürlich hier in Westeuropa gut geht, ja, aber auch uns befallen manches Mal Sehnsüchte. Mensch, ich will das haben, ich brauche jenes. So. Aber das Wichtige ist, dass wir diese Geborgenheit haben im Glauben, in Gott. Oder worauf es noch ankommt. Nächste Folie. Dass wir eine Zukunft vor uns haben. Dass wir wissen dürfen, wir steuern auf ein gutes Ziel zu, auf eine Ewigkeit, auf eine Perspektive, die nie endet. Alle Dinge, die wir hier haben, die haben letztendlich ein Ende, so schön sie auch sind, so genussreich sie auch sind. Aber worauf es kommt, ist diese Perspektive auf ein ewiges Leben. Da schreibt er an die Philipper, ich bin hin und her gerissen, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Und das Dritte, dass wir ein ruhiges Gewissen haben und eine Zufriedenheit. Ja, Frieden im Herzen. Paulus kannte das. Er war ein Mensch, der von Perfektionismus geprägt war. Er war ein Pharisäer, das heißt, er wusste, er kannte die Gesetze Gottes genau und wollte Gott auf den Millimeter genau nachfolgen und wollte genau Gott gefallen durch die eigenen Leistungen, durch das Einhalten dieser Gesetze. Aber es hat ihm nicht den Frieden gebracht. Letztendlich war er ein Mensch, der von Hass geprägt war, letztendlich Hass auf die Christen auch. Aber das hat er hinter sich gelassen. Er ist ein neuer Mensch geworden. Er sagt, darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Und das Vierte ist, was uns ruhig machen lässt, was uns sinken lässt in die vertrauensvoll in die Arme eines liebenden Vaters, ist Vertrauen in die Versorgung durch den Vater im Himmel. Und da ermutigt er uns, was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch für euch, euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Wir haben diesen Vater im Himmel und er hat uns adoptiert. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Söhne und seine Töchter und darauf dürfen wir uns berufen. Das ist mir wichtig. Es ist nicht nur eine Meinung, sondern er hat es wirklich erlebt, Paulus. Und das ist in der Bibel geschrieben und es ist die Erfahrung von so vielen Christen. Er ist Chef auch über deinem Leben und wird dich versorgen und er wird uns geben, was wir zum Leben brauchen. Ja, die Frage Palast oder Knast, was würdest du nehmen, was ist besser? Aber ich sagte, auch wenn du alles hast außer Jesus, hast du kein wirkliches Leben. Es wird leider im Unglück enden, so wie bei Nero. Und wenn du jedoch nichts hast außer Jesus, verspricht er uns, dass wir das Leben haben und alles, was wir brauchen. Okay, die nächste Folie noch. Ja, vielleicht noch einfach zwei Zusagen Gottes für unser Leben. Da heißt es, er hat die Macht, uns mit seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und das ist unsere Situation eigentlich. Er hat uns so viel gegeben und wir dürfen es weitergeben. Wir haben so viele Menschen vielleicht in unserer Umgebung, denen es vielleicht materiell gut geht, aber die diesen Frieden nicht haben, die nichts wissen von diesem Vater, von dieser Versorgung durch den himmlischen Gott, von der Gnade. Und denen dürfen wir es weitergeben. Oder wir dürfen spenden, einfach Menschen, die in Katastrophen sind. Und das Zweite, ja, lasst euer Leben nicht die Geldgier bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und niemals im Stich lassen. Ja, die letzte Folie. Vielleicht ein paar Fragen noch zum Abschluss, ja, die wir uns stellen können, die wir mitnehmen können. Meinst du manchmal, du wärst glücklicher, wenn du mehr Geld oder schönere Kleider oder andere Dinge hättest? Warum oder warum nicht? Und dann hat es dich schon etwas gekostet, Christ zu sein. Und ich denke, da ist uns das Beispiel von Paulus einfach ein gutes Vorbild, was er eingesetzt hat. Ja. Und obwohl Paulus ohne Geld und bei schlechter Gesundheit im Gefängnis saß, hatte er Freude. Und das wollen wir einfach bitten, dass Gott uns diese Freude, diese Hoffnung, diese Zufriedenheit in unserem Leben schenkt.